Ein großer Augenblick, wenn man so ein neues Jahr beginnt, einen leeren Kalender zur Hand nimmt. Wir wollen drüber schreiben, unser Anfang geschehe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und nun lade ich Sie ein zum Mitsingen, bis hierher hat mich Gott gebracht. 236, alle drei Verse. Treuer Gott und Herr, wir wollen dir Dank sagen in dieser Morgenstunde am Anfang des neuen Jahres, weil doch für alle vor uns liegenden Tage deine große Zusage gilt. Du selbst willst Herr sein, du willst uns hindurchführen. Wir brauchen uns nicht sorgen und du hast uns so oft beschämt mit deiner Güte, mit deiner Macht, mit deinen Wundern und mit deiner Liebe. Und da wollen wir einfach dich anbeten, dich preisen und dich rühmen. Du kannst dieses neue Jahr auch für uns zu einem Jahr großen Segens machen. Wir denken jetzt besonders an die, die heute Morgen traurig und bekümmert und mit Lasten bedrängt sind, werde ihnen so groß, dass sie fröhlich ihren Weg gehen können, unter deiner Führung, unter deinem sanften Hirtenstab. Herr, da wollen wir dir auch jetzt in der Stille all das sagen, was uns bekümmert und bewegt. Alle unsere Sorgen werfen wir auf dich. Du sorgst ja für uns. Amen. Jesaja 44, Vers 1 bis 8. In all diesen Kapiteln dort im Jesaja-Buch finden wir das wieder, wie Gott immer wieder mit seinen Leuten streitet. Das vergessen die nämlich so gern, dass Gott in der Mitte steht. Niemand anderes kann den mächtigen Gott aus der Mitte dieses neuen Jahres wegdrängen. Versucht unser Zweifel immer wieder, unser Kleinglauben. Und in all den Kapiteln 42, 44, 46, 49, dort im Jesaja-Buch, finden Sie das, wie Gott sagt, es gibt doch außer mir nichts mehr, niemand mehr, der irgendwas bestimmen kann in deinem Leben. So höre nun, mein Knecht Jakob und Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und bereitet hat und der dir beisteht von Mutterleibe an. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob. Und du, Jeschurun, das ist ein Name für Israel, den ich erwählt habe, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich bin des Herrn, und jener wird genannt werden mit dem Namen Jakob, und wieder ein anderer wird in seine Hand schreiben, dem Herrn eigen, und wird mit dem Namen Israel genannt werden. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Und wer ist mir gleich? Er rufe und verkündige es und tue es mir dar. Wer hat vor Zeiten kundgetan das Künftige? Sie sollen uns verkündigen, was kommen wird. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich dich nicht schon lange hören lassen und es dir verkündigt? Ihr seid doch meine Zeugen. Ist auch ein Gott außer mir? Es ist kein Fels. Ich weiß ja keinen. Und singen wir noch von dem schönen Neujahrslied: Nun lasst uns gehen und treten. Nein, zuerst 43. Jesus soll die Losung sein. 43, die Verse 1, 3 und 4.
Thank you.
heute über die Jahreslosung nachdenken. Die kommt ja zweimal in den Mosebüchern. Das erste Gebot, zuerst in 2. Mose 20, oder sie ist jetzt immer genommen aus 5. Mose 5, Vers 6 und Vers 7. Sie ist allerdings verkürzt um den einen Mittelsatz, und den wollen wir mit reinnehmen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Diesmal war ich gar nicht zufrieden mit der Jahreslosung. Ich habe gedacht, das ist doch nicht das Richtige, was wir haben. Das ist doch ein Gebot. Und Gebote, das sind doch Befehle. Und da wehrt man sich doch dagegen. Es gibt auch so schöne Bibelworte, die so tröstlich, mutmachend reden. Aber ausgerechnet ein Gebot. Es ist ja immer wieder gut, wenn man sich dennoch unter das Wort der Bibel stellt. Und es hört, und dann wird ja allerhand bei uns korrigiert. Wir haben ja so eine Meinung von diesen göttlichen Gesetzen und Geboten, dass wir immer denken, das sind doch Gesetze, die sind doch nicht tröstlich, die haben doch nichts Ermutigendes an sich, das kann man doch nicht am Krankenbett sagen, das passt doch nicht hin, wenn einer verzweifelt ist. Das kann man höchstens einem böswilligen Menschen entgegenrufen, der Gott lästert. Stimmt aber nicht. Jedes Bibelwort, jedes, ganz gleich, ob es ein Gesetz oder ein Trostwort ist, wirkt auf zweierlei Weise an uns. Jedes Bibelwort, auch jedes Gesetz, jedes Gebot kann für uns ein herrlicher Trost sein. Und es kann ein Wort sein, das uns demütigt und unsere Schuld aufdeckt. Und genauso ist es mit den großen Trostworten, die wir so lieben und die wir in unserer Bibel rot unterstreichen. Das sind nicht bloß Worte, die uns aufrichten. Wenn wir lesen von der erbarmenden Liebe Gottes, da kann man drunter zusammenzucken. Und plötzlich kann das Gewissen getroffen sein, dass man viel tiefer verwundet wird als durch ein Gesetzwort, weil Gott uns Schuld zeigt. Darum geht's gar nicht darum, wie ein Wort Gottes formuliert ist. Jedes Wort Gottes hat für uns eine große Kraft. Und ich habe gemerkt, dass dieses Gebot voll herrlichen Evangeliums ist. Ein Trostwort ohne Gleichen. Und ich freue mich, dass dies über diesem neuen Jahr steht. Gerade dann, wenn wir jetzt am Anfang dieses neuen Jahres empfinden, wie dieses Jahr doch auch schon wieder in einer Geschwindigkeit an uns vorüberziehen wird, in einer Schnelligkeit ohnegleichen. Und wir spüren dann schon, wie unser Leben da zerrinnt. Das ist ja ein ablaufendes Leben, das ist irgendwann mal durchgelaufen, abgespult. Alles vergeht, Gott aber steht, ohne alles wanken, das ist die Mitte. Und wir machen den großen Fehler, indem wir immer wieder uns in der Mitte sehen. Nein, wir müssen uns zur Mitte Gottes wieder hinführen lassen. Und wenn er, der lebendige Gott, in dieser Mitte steht und wir bei ihm, dann ist das ein Trostwort, weil das fest und unverbrüchlich gilt. Ich bin der Herr, dein Gott. Ein großes, mutmachendes Trostwort. Ich habe es wieder probiert, es in 3 Leitsätzen zu formulieren, um der Schwäche unserer Gedanken willen, damit wir es ein wenig uns dann wieder vergegenwärtigen können, was dieses Wort uns bedeuten kann. Erster Leitsatz, lasst euch von niemand durcheinander bringen. Lasst euch von niemand durcheinander bringen. Das neue Jahr wird ja viel bei Ihnen allen sicher an Anforderungen bringen. Sie werden vor vielen Aufgaben stehen. Wenn man da bloß dran denkt, wie viele unter uns Prüfungen haben, schwere Termine, jetzt schon in diesen Tagen arbeiten Sie hart. Lasst euch von niemand durcheinander bringen. Es ist immer gut, man besinnt sich, wo dieses Wort Gottes zum ersten Mal gesprochen wurde. Diese Israeliten hatten sich zum Sinai geflüchtet. Sie waren vorher in panischem Schrecken. Der Pharao ist mit seiner Armee hinter uns her. Und da waren sie ganz verrückt und sagten, wir wissen immer aus und ein. Und wie es dann so geht in einer Panik, da verliert man die Nerven. Die Leute schrien, Mose wurde angeklagt, du hast uns das eingebrockt. Wie oft wird's bei ihnen so gehen im neuen Jahr, dass sie sagen, jetzt ist alles aus, ich sehe nicht mehr weiter und jetzt ist was Schlimmes passiert. Und sagt Gott, ich bin doch Herr, dein Gott. Nimm das alles nicht so schlimm. Nimm das alles nicht so schlimm. Es gibt überhaupt nichts, was neben diesem Wort uns aufregen dürfte. Jetzt nicht, dass Sie meinen, ich würde das herunterspielen, was Sie an Schwerem zu tragen haben, sondern Gott setzt sein Wort, ich bin der Herr, dein Gott, so daneben, dass alles andere verstummen muss. Aber was ist denn damals mit den Israeliten gewesen, mit dieser langen Wanderung? Es wurden ja schließlich 42 harte Jahre. Und sie hatten nicht zu essen und zu trinken. Es war ja eine Sorge, wie sie dieses bewältigen wollten. Und das schwierige Gehen in dieser brutalen Hitze des Sinais und nachts diese Kälte. Ich bin der Herr, dein Gott, ich werde vor dir vorangehen. Sieh nicht die Felsen an, sieh nicht die grausame Wüste an, die flimmert. Ich gehe vor dir voran. Das ist ein Trostwort, gerade weil Gott das so gebietend, so klar, so kompromisslos sagt. Das wird nicht diskutiert, sondern das steht einmal fest. Und du darfst dich einfach unter dieses drunter stellen. Aber wieder liegt die Hauptschwierigkeit bei uns. Es wird Ihnen ja auch so gehen, und das sind ja unsere Glaubensnöte, dass wir so oft denken, und keiner ist von diesen Zweifeln ausgenommen, ist Gott überhaupt? Ist das nicht bloß eine Idee von uns? Ich sehe doch da nichts und da fühle ich nichts. Ich sehe doch bloß die Dinge, ich sehe doch die Menschen, ich sehe die Gefahr, ich sehe die Not, die mich umgibt. Ich sehe mich mit meiner ganzen großen Last von Problemen und vom anderen. Ist das wirklich denn so? Und dann sagt Gott, ich bin. Und da müssen Sie sich entscheiden, ob Sie sagen, lieber Gott, ich traue dir einfach nicht. Du bist für mich eine lügnerische Stimme, der ich nicht mich anvertrauen kann. Oder ob Sie sagen, nein Gott, ich will das festhalten. Über alles hinweg, was ich sehe und was mich bekümmert und was mir Not macht. Ich bin. Und das ist das gleiche Ich Bin, mit dem sich Gott einst dem Mose damals auch am Sinai vorgestellt hat. Ich werde sein, der ich sein werde, auch in der Zukunft, auch im November des nächsten Jahres, auch in den Nächten, auch wenn du nimmer weiter siehst. Ich bin. Und dann sieh auf ihn, den ewigen Gott. Es gibt ja sehr viele Leute, die doch meinen, heimlich würde unser Leben von irgendeinem Schicksal bestimmt. Manche meinen auch ganz verrückt, es sei schon bei Gott vorprogrammiert, was dieses neue Jahr bringt. Und das stimmt ja gar nicht. Nur der Heilsplan ist vorprogrammiert. Sie können alle Torheiten in diesem neuen Jahr machen. Gar keine Grenze gesetzt. Ihrem Ideenreichtum überhaupt gar keine Schranke gesetzt. Was Sie wollen, können Sie alles tun. Sie sind ein freier Mensch. Sie können sündigen, dass jedes Maß gesprengt ist, bei Gott nicht vorherbestimmt. Und das Schicksal
hat sie nicht in der Hand, sondern das soll die Realität des neuen Jahres sein, dass sie sagen, der Herr ist mein Gott. Ich will mich von niemandem durcheinander bringen lassen. Kein Schicksal kann mich bestimmen, keine Krankheit kann mich manipulieren, nicht einmal der Tod kann über mich bestimmen, sondern ich sterbe, wenn Gott es will, weil er mein Herr ist, dem ich allein gehöre im Leben und im Sterben. In dieser Ausschließlichkeit gilt das. Lasst euch von niemandem durcheinander bringen. Und dann haben wir in der Bibel so viele Anschauungsbeispiele. Das sind wirklich die schönsten Beispiele, die man dann hat, wie selbst der Mose ja gezittert hat, als er gemerkt hat, wie dieses Volk ungehorsam war, als sie das goldene Kalb gebaut hatten. Und Mose sagt, Herr, ich kann dieses Volk nicht hinaufführen. Da bräuchte ich irgendjemand, der mit mir geht. Und Gott sagt, nein, ich schicke niemand mit. Du gehst auf diesen unbekannten Weg. Mein Angesicht soll vor dir vorangehen. Damit will ich dich leiten. Ich will dich in der Felskluft stehen lassen und meine Hand über dir halten. Das verlangt Gott von uns, das Glauben. Das Glauben, das nicht sieht, aber das Gott so fest und stark vertraut. Und dann wissen sie, er geht voran. In jedem Abschnitt dieses neuen Jahres. Sein Angesicht geht voran. Er will mich anschauen, begleiten, behüten. Lasst euch von niemand durcheinander bringen. Lasst euch von niemand durcheinander bringen. Es ruft uns auf, dass wir nicht anderen Göttern gehorchen. Nicht sagen, das ist doch so, dass man da anders sich verhalten muss. Das muss man nicht. Ich kann ganz schlicht meinem Gott vertrauen. Wenn ein Daniel das konnte in dem Löwengraben, dann will ich das auch können an meinem Plätzchen und die Wunder Gottes erleben. Das Zweite, lasst euch von niemand beherrschen. Jetzt merken wir schon langsam, warum wir uns immer gegen die Gebote wehren. Und es gibt unter Christen eine merkwürdige Redeweise, dass man sagt, ja, aber die Gesetze haben doch für uns keine Bedeutung mehr. Das wird dann auch vertreten, wenn es um die Gültigkeit der 10 Gebote und anderer Gottesgesetze geht. Im Gegenteil. Jesus hat ja an der Bergpredigt die Gesetze ganz in Kraft gesetzt, bis in die letzte Faser meiner Gedanken hinein. Warum wehren wir uns denn immer gegen diesen Herrschaftsanspruch Gottes? Weil wir meinen, das hemme die Entfaltung unserer Persönlichkeit. Und wir leben heute in einer Zeit, wo man als das Einzige, was in dieser Welt real existieren darf, das Ich des Menschen hat. In der Therapie, auch der Seelenkunde, ist das das Höchste, dass ein Mensch in seiner, und wenn es eine verschrobene Charakterbildung ist, dass er so sein Leben gestalten darf. Bleib du nur, wie du bist und entfalte dich mit deiner ganzen Art. Das Antiautoritäre richtet sich ja auch stark gegen den Einspruch Gottes in unserem Leben und darum wehren wir uns alle dagegen. Das hat sich tief in uns festgesetzt. Aber damit haben wir den Trost des Evangeliums verloren. Denn die Autorität Gottes engt uns nie ein. Kein Stückchen wird uns da irgendwie lähmen oder schwächen oder klein machen. Es ist doch so, dass wir, und jetzt prüfen Sie sich einmal, beherrscht sind von ganz, ganz notvollen Dingen. Von der Angst, die sofort uns wieder im Griff hat, vom Sorgengeist, von der Schwermut. Wir werden doch geritten von so vielen Dingen, vom Geiz und vom Neid. Die kommen einfach über uns von unreinen Gedanken und wir können sie nicht steuern. Der Mensch ist doch gar keine freie Persönlichkeit. Der Mensch ist doch ein schreckliches Jammerbild der Knechtschaft. Wir lassen uns von komischen Meinungen und Ideologien sofort wieder führen. Das stimmt ja genau mit der Bibel überein. dass in dem Augenblick, wo Menschen Gott verlassen haben, sie sofort unter die Sklaverei der Sünde kommen. Darum ist dieser Ruf von Gott in der Eindeutigkeit, lass dich von niemand anderem beherrschen, Evangelium, obwohl es im Gesetzeswortlaut gesprochen ist. Es geht nicht nach dem Wortlaut, nach der Wirkung geht's. Natürlich wird auch gleichzeitig an uns überführt und gezeigt, wo wir falsch stehen, aber du darfst dich doch von niemand und nichts beherrschen lassen. Das streitet Gott für uns. Das ist doch nicht Eifersucht, wie irgendeiner da seine verwundeten Gefühle pflegt, wenn Gott da um unsere Würde streitet, sondern Gott lässt uns nicht los und sagt, du bist ja viel kostbarer, du bist viel größer. Da kann Gott nicht aufhören, um einen Menschen zu bangen, der sich verrannt hat in ein triebhaftes Leben und nicht darüber Herr sein kann, über einen anderen, der dem Geld nachrennt und es nicht in den Griff kriegt, sondern der davon beherrscht wird. Wenn Gott weiß, was in unserem Leben an Sünde geschieht, dann ruft er hinein, lass dich doch davon nicht beherrschen. Vergess dieses schlimme Erlebnis nicht in meiner Vikarszeit, als ich mal eine Frau begleiten musste zum Sterben im blühendsten Alter. Und auf dem Nachttisch lagen alle diese seichten Illustrierten. Und dann dachte ich, ist das das, was uns erfüllt bis zu unserer Todesstunde? Haben wir nicht Tieferes, Größeres, Wertvolleres? Was beherrscht sie? Was ist in diesem neuen Jahr ihnen wichtig? Ich bin der Herr, dein Gott, natürlich gebietet hier Gott, weil er viel mehr aus ihrem Leben noch herausholen will, weil er sie für größer ansieht. Und er lässt sich nichts abknapsen an dem, was er geplant hat, als er sie in dieses Leben hineingestellt hat, in dieses und ihnen auch dieses neue Jahr 1986 schenkt. Ich will, dass nichts anderes dich beherrscht, sagt Gott. Das ist ein großes Angebot. Und es fällt uns hier auf, dass immer wieder Leute, die das in dieser ganz klaren Konsequenz gelebt haben, so ganz scharf, so markant, so einseitig, dass die Gott besonders segnen konnte. Ich könnte jetzt einfach Namen nennen und sagen, warum hat denn Luther oder die Hugenotten, warum haben die denn das so eindeutig gelebt? Weil sie den Schatz wieder entdeckt haben im Glauben. Das hat ja was Radikales an sich. Das kann man ja nicht anders haben. Ich habe vorhin nochmal das Buch von Bonhoeffer von der Nachfolge aufgeschlagen. Da sagt Bonhoeffer, wenn Jesus uns in Nachfolge ruft, ist nie so, dass wir damit Gott was tun können, sondern damit beschenkt Gott uns. Und der Gehorsam ist das Schönste in der Nachfolge Jesu. Der Gehorsam ist das Schönste. Wir sollten die Radikalität wieder betonen. Ich bin der Herr, dein Gott. Und es steht ja auch noch hier, der dich aus dem Knechtshaus, aus der Knechtschaft geführt hat. Da wird angespielt an den Auszug aus Ägypten. Und wir könnten sagen, Jesus hat uns ja schon so oft aus dunklen Abhängigkeiten herausgeführt. Darum wollen wir doch nicht wieder in neue, notvolle Abhängigkeiten hineinkommen, sondern Jesus soll allein unser Herr sein. Der Herr, der gebietet und der über uns bestimmt. Und dann wollen wir es erleben, so wie Luther gesagt hat, und wenn in so viel Teufel in Worm sitzen würden wie Dachziegel, ich will hinein. Weil er mein Herr ist. Ich habe doch keine Angst davor, wenn er über mich gebietet. Das ruft uns in den Gehorsam. Gott will, dass wir sein heiliges Eigentum sind und ihm ganz gehören und ihm ganz vertrauen. Und noch einen dritten Punkt. Ich weiß nicht, ob Sie es noch behalten können. Lasst euch von niemand durcheinander bringen. Lasst euch von niemand sonst beherrschen. Lasst euch nicht entmutigen. Wenn wir
manchmal an so einem Jahreswechsel nüchtern, das heißt ja einfach unverklärt und ohne zu beschönigen in die Zukunft blicken, dann sehen wir die Sachen ja so, wie sie wirklich sind. In ihrer ganzen Bedrohlichkeit, und dann kann man schon entmutigt sein. Wir denken an unsere geringe Kraft. Ich wollte jetzt mit vielen von Ihnen reden, wo Sie es mir anvertraut haben. Ich auch weiß, was Sie an Nöten haben für dieses neue Jahr. Sagen, ich weiß gar nicht, wie das weitergehen soll. Lasst euch nicht entmutigen. Nicht bloß Krankheit ist das, das ist auch einer, der keinen Arbeitsplatz hat und sucht. Ein anderer, der erleben muss, dass Menschen ihn betrogen haben, enttäuscht haben. Wie soll ich da in dieses neue Jahr hineingehen? Ich habe doch gar keinen Mut. Und da steht dieses Wort der Jahreslosung, noch einmal dieses klare Gebot, das erste Gebot, als das große Trostwort, mutmachende Wort Gottes, freudiges Evangelium über diesem neuen Jahr. Ich gehe dir voran, und jeder Tag dieses neuen Jahres ist ein Tag, wo Gott seine Königsmacht an ihnen zeigen will. Das hat er so gern, wie es die Väter bei den kleinen Kindern so gern machen. Sagt, brauchst was? Sag's mir doch, ich helfe dir doch gern. Vielmehr macht's bei ihnen der himmlische Vater. Und selbst da, wo ein kleines Kind zur Mutter kommt und sagt, es tut mir leid, wo die Mutter die Tränen abwischt, ach wissen Sie, da kann man doch bloß fröhlich in die Zukunft blicken. Was soll uns da bekümmern? Ich bin der Herr, dein Gott. Wir gehen in dieses neue Jahr hinein. In diesem neuen Jahr werden viele Götzen um ihren Einfluss bei uns ringen. Es kann sogar sein, dass sie mit massiven Verführungen zu reden haben, mit Versuchungen, die ihren Glauben bedrohen. Aber ist das möglich, dass sie sich davon wegreißen lassen? Sind sie wirklich so blöd und dumm, dass sie sich von diesem Schatz losreißen lassen? Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist doch eine Zukunft, wo ich Mut haben kann, fröhlich und zuversichtlich in dieses neue Jahr hineingehen kann. Es gibt viele Beispiele von Leuten, die uns immer wieder mit ihrer Courage Eindruck gemacht haben. Ein David, der dem Goliath entgegenzieht und sagt, du kannst brüllen, wie du willst. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. So wie wir diesen Gottesdienst begonnen haben. Im Namen des Herrn Zebaoth soll das ganze Jahr begonnen sein. Du kannst schreien, wie du willst, mir macht's nichts aus. Lässt mich kalt. Oder ich denke an die originelle Hannah Faust in Wuppertal, dieses Original, die ja eine Frau war, die eine sehr schwere Ehe hatte. Ihr Mann war bis ins hohe Alter Trinker und hat sie sehr viel leiden lassen. Aber sie war eine treue Christin und ist dann immer losgezogen in die Plätze, wo es am schlimmsten zuging. Und als sie einmal gerufen wurde von einer großen Messerstecherei, sei da in einem Haus im Gang, und dann lief sie gleich wieder los. Sie wollte zwischen die kämpfenden Parteien hineingehen. Dann sagt, bitte nicht, Tante Hannah, nicht hinein, das gibt ein Unglück. Sie, sagt sie, was? Ich habe einen starken Heiland. Der ist der Herr. Und niemand kann mit ihm irgendwie in Konkurrenz treten. Ich bin unbekümmert. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Da kann ich das Unmögliche plötzlich möglich machen. Und das macht mich so zuversichtlich in diesem neuen Jahr. Nicht, weil ich es kann, sondern weil dieser Gott das erwiesen hat mit den Schwachen und mit den Geringen. Und weil er sich an sündige Menschen gebunden hat, von denen will ich einer sein, der Gott so oft enttäuscht, aber er lässt von seiner Barmherzigkeit nicht ab. Dann passt an den Anfang dieses neuen Jahres auch das schöne Lied, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt.
Ja, Jesus sieht, wir glauben es gewiss und glauben kämpfen wir. Wie du uns führst durch alle Finsternis, wir folgen Jesus dir, denn alles muss vor dir sich beugen, bis auch der letzte Feind wird schweigen. Ja, Jesus siegt, ich will nur treu im Glauben sein. Amen. Und nun singen wir dieses Lied, nun lasst uns gehen und treten, 42, die Verse 10 bis 14.
Herr, unser Gott, das soll unser eindeutiges Bekenntnis sein am Anfang dieses neuen Jahres. Und es ist uns leid, wo wir von dir abgeirrt sind und wo wir dir untreu sind. Auch unsere Zweifel sind uns immer wieder leid, die immer wieder hochkommen bei uns. Herr, du musst sie auslöschen in deiner Vergebung, wo du uns doch schon so oft nachgegangen bist und uns deine Größe erfahren ließ und immer wieder in deinem Wort zu uns gesprochen hast, dass nichts und niemand neben dir uns mitbestimmen kann als du allein. Da wollen wir dir danken für diese große Ermutigung, auch im Blick auf die Schwierigkeiten, durch die wir alle zu gehen haben, im Blick auf die Bewährungen und Prüfungen. Wir wollen es überwinden im Glauben an dich. Hilf uns dazu und stärke die besonders, die durch schwere Leiden und Nöte hindurchgehen, dass sie gerade darin dich bezeugen und dein Lob verkündigen. Wir haben dir so viel zu danken auch für deine Führungen bis zum heutigen Tag, dass du uns den Frieden bewahrt hast und uns so reich ausgestattet hast mit allen Gütern. Wir wollen dich im neuen Jahr auch darum bitten, dass du uns den Frieden erhältst, Und wir möchten für die Welt bitten, wo an so vielen Orten Blut vergossen wird, wo Menschen sich auflehnen, wo Menschen in Lebensgefahr sind durch die vielen Bürgerkriege und Aufstände. Wir bitten dich für deine Christengemeinde, dass sie mitten in dieser kriegerischen Welt deinen Frieden bezeugt, den du schenkst auch mitten im rasenden Getümmel, denen, die dir vertrauen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass mich dein sein und bleiben. Wir singen noch den Liedvers 140. Entschuldigen, gestern habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass wir ja immer die Losungen am Ausgang hatten. Das ist oft so, wir haben um die Gottesdienste herum an so viel zu denken, es sind ja freundlicherweise auch so viele Helfer noch da vom Begrüßen, dann war es so voll und ich habe es also nicht gedacht, bis meine Frau mich nach dem Gottesdienst dran erinnert hat. Wir haben dafür heute Losungen am Ausgang. Ich danke Ihnen für Ihre gütige Nachsicht und Ihre Geduld. Wir beten dafür, dass dieses Wort, das Sie sich nehmen, in Ihre Lage hineinredet und dass Sie es lieb gewinnen und dass Gott zu Ihnen redet. Und damit wollen wir auch all die Wünsche und die Grüße zum neuen Jahr einschließen in dieses Wort und in diesen Gruß. Unser Opfer heute ist für diese Jugendarbeit in Soweto, wo wir zwei einheimische Mitarbeiter bei Youth Alive ja finanzieren. Sie haben gelesen, dass in den Weihnachtstagen 60 oder 80 Schwarze umgekommen sind. Das, was in unserer Presse natürlich nicht so richtig zum Vorschein kommt, dass Schwarze Schwarze töten. Wir nennen das Unrecht in Südafrika beim Namen, aber darin liegt nicht die Problematik Südafrikas alleine. Und wenn die Weißen heute ihre Herrschaft aus der Hand geben würden, Sie müssen eine Lösung finden des Übergangs, aber dann wäre ein Blutbad da, wenn Sie es einmal kennen, wie die Stämme einander befehden und die Farbigen, die Schwarzen und die Zulus, die Xhosa. Wir meinen immer wieder, dass das Evangelium allein in dieser notvollen Lage Rettung bieten kann. Und um das geht es uns, um dieses in den Spannungsgebieten der Welt deutlich werden zu lassen. Danke Ihnen, dass Sie immer wieder solche Arbeiten auch mittragen durch Ihre Opfer. Sie müssen jetzt mitnehmen den orangenen Notizenzettel, wenn Sie ihn noch nicht haben, wegen unseren Gottesdiensten, die Einladung zur Allianzgebetswoche, das ist der weiße längliche Zettel und dann der gelbe Zettel, wenn Sie nicht schon von unserer Gemeinde genügend Informationen haben. Sie dürfen einfach da hinten abräumen und sich bedienen. Vielleicht haben Sie heute noch ein bisschen Zeit zum Lesen. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.